Feinschmeckertouren, Folge 449.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
Hi, hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Hola, buenos dias, könnte man auch sagen. Denn jetzt geht's los, unsere kleine Serie durch die Stadt Sevilla, die Hauptstadt von Andalusien. Wir haben heute an unserer Seite eine absolute Expertin, wenn es darum geht, die Stadt zu besichtigen. Simone Heller sitzt heute bei uns und die kennt die Stadt wie ihre Westentasche. Also die kennt die Geschichten hinter den Mauern, hinter den Plätzen und lässt quasi Paläste lebendig werden. In dieser Folge hörst du vor allem erst einmal, was alles wichtig für dich ist, wenn du zum ersten Mal nach Sevilla kommst, was du beachten solltest, wo du unbedingt hingehen solltest, was du unbedingt sehen solltest. Und ansonsten lass dich doch einfach überraschen, was für dich alles drin ist in dieser und in den nächsten Folgen rund um Sevilla. Hallo, herzlich willkommen, Simone.
Hallo Bettina, hallo Burkhard. Ich freue mich, dass ihr mich gefunden habt in Sevilla. Wunderschön.
Wir freuen uns auch total. Und damit sich unsere Hörer und Hörerinnen auch freuen können, kannst du vielleicht ein bisschen was über dich erzählen, wer du bist und was du hier machst in dieser schönen Stadt.
Ja, also sagen wir so, ich feiere mein 30-jähriges Jubiläum. Ja, also ich bin jetzt seit 95 hier, jetzt sind wir 25, das sind 30 Jahre. Das ist schon eine lange Zeit und das wird auch so bleiben. Ne? Sevilla lohnt sich, nicht? Also eine Stadt, wo man gerne hat, eine hohe Lebensqualität. Ihr kommt jetzt nicht gerade zum besten Zeitpunkt. Wir haben jetzt eine Hitzewelle noch im September. Es sind 40 Grad und da muss man schon, das ist das Erste, womit man rechnen muss, dass man sagt, Juli, August könnte man mal Sevilla vom Strand einen Tagesausflug machen. Man ist eigentlich in 2 Stunden immer in Sevilla, ob man in Richtung Portugal am Meer unterwegs ist oder Richtung Cadiz, Tarifa. Ne, man kann immer einen tollen Tagesausflug machen, aber bitte nicht. Am besten immer, September ist voll, Oktober ist voll, November ist wunderschön, ja, es regnet nicht. Und klar, und dann März ist auch noch ein schöner, ruhiger Monat, aber dann wird es voll. Ne?
Und ist das typisch jetzt, diese Hitzewelle jetzt im September? Oder kann man sagen, nee, das ist jetzt halt dieses Jahr so?
Die Temperaturen, also Klimawandel und so, das ganze Thema, die Temperaturen, auch wie die Andalusier sprechen, die gab es immer schon. Diese 40, 45 Grad am Nachmittag, 6, 7 Uhr. Was eben neu ist, es gibt Hitzewellen, die waren jetzt im August eine Hitzewelle von 2 Wochen. Das heißt, 2 Wochen lang weit über 40 Grad die Temperaturen. Und früher waren sie mal 2, 3 Tage. Das hat sich geändert.
Okay.
Wie ist denn dann so der Tagesablauf, wenn du hier in der Stadt lebst, mit solchen Rahmenbedingungen?
Wir sind wahrscheinlich als Stadtführer eine Ausnahme, denn man kann nicht den Tag unterteilen, dass man sagt, morgens arbeitet man und dann ruht man sich aus und abends nachmittags nochmal. Irgendwann machen die Monumente auch zu. Also da, wir sind halt Saisonarbeiter, nicht wie Dienstleistung. Aber normalerweise ist es so, dass hier auch die im Süden die Sevillaner, Andalusier morgens anfangen. 8, 9 Uhr geht die Schule los, nicht? Man um 9:30, 10 die Geschäfte, man ist im Büro um 8 und arbeitet, wenn es möglich ist, erstmal nur bis um 2. Dann geht man nach Hause. Nicht, also hier sind noch sehr viele verbeamtet. Sevilla ist ist die Hauptstadt, ne, Regierungshauptstadt der autonomen Region Andalusiens. Hier tagt das Parlament, der Präsident von Andalusien hat hier seinen Amtssitz. Hier sind noch sehr viele verbeamtet und man ist um 2:30 zu Hause. Ein sehr begehrter Beruf. Ja. Ansonsten Ärzte, Notare, Apotheker machen mittags zu, nicht um 2. Gehen nach Hause und die Distanzen lassen es natürlich zu. Es ist nicht Madrid. Nicht, dass du dir halt es leisten kannst, nach Hause zu fahren. Um 3 Uhr gibt es Mittag, da laufen die Hauptnachrichten im Fernsehen und dann wird gegessen. Und richtig, kein Spanier und vor allen Dingen kein Andalusier, kein Sevillaner lässt sein Mittagessen ausfallen. Man isst zu Hause. Ja, und das ist aber dann erst ab 3. 3, 4. Dann kann man sich ausruhen und dann um 5 geht man nochmal 3 Stündchen arbeiten. 5, 6, 7, 8. Es ist zu heiß. Und dann wird der Abend kurz und stressig. Du musst deine Kinder versorgen, du musst für den nächsten Tag vorkochen. Und vor allen Dingen, deine Freizeit ist noch am Abend. Also wenn du es nicht morgens früh machst, vor der Arbeit, die Leute gehen nicht vor 7, 8 zum Sport. Ja, die Kinder in der Schule haben Sport 8, 9 Uhr, kommen um 10, 11 nach Hause, müssen noch duschen, essen. Also es ist dann spät. Also seine Kinder vor 12 ins Bett zu kriegen, ist eine große Leistung.
Das ist ja unglaublich, ja. Gell?
Das heißt, die Nacht ist zu kurz, aber man erholt sich während dieser 2 Stunden doch zu Hause. Du kriegst keinen Arzttermin um 2:30, nicht um 3:30, du kriegst ihn aber um 8:30, sitzt du noch beim Hautarzt im Wartezimmer.
Und was bedeutet dann aber am Nachmittag Erholung? Also legen sich die Leute wirklich hin und schlafen da? Nee. Oder nein?
Siesta, ne? Das hört sich immer an, legen sich alle erstmal für eine Stunde ins Bett.
Ja.
Nee, da bleibt auch keine Zeit zu. Normalerweise isst du, hast einen Moment vielleicht dich wirklich auszurühren, trinkst noch deinen Kaffee und musst aber dann wieder los. Ne? Also die Geschäfte machen dann, viele in den Außenbezirken machen halt dann erst um 5, 5:30 wieder auf. Sowas geht in Madrid nicht. Nicht die arme Hausfrau oder die Angestellte, die im Norden Madrids arbeitet und der Chef sagt, ich mache jetzt zu und dann will sie in den Süden, wo sie wohnt. Aber hier geht es noch. Also der Tag ist aber auch zweigeteilt aufgrund des Lichtes. Wir sind hier im Süden. Ja, es wird vielleicht ein bisschen später hell am Morgen, aber es ist ja noch um 10 Uhr Tag hell. Ja, die Höchsttemperaturen um 19 Uhr im Sommer, jetzt 18 Uhr. Nicht? Also wir sprechen von 40 Grad um 18 Uhr und dann gehen sie langsam runter. Der Tag ist lang, du musst ihn unterbrechen, ja, und damit eben zweimal. Und das Abendessen, wenn dann viele, wenn wir gleich zum Essen kommen, Ausländer sagen, Gäste, ja, und dann essen die alle so spät unter der Woche. Klar, vor 10 hast du auch keinen Hunger, du hast um 3, 4 richtig gegessen. Ne? Und dann gibst du dich halt mit ein paar Tapas zufrieden. Was noch hinzukommt, hier im Süden, du lädst nicht nach Hause ein. Ja, also ich kenne die Wohnung meiner Freundin nicht, aber die kennen meine auch nicht. Aber du bist ständig mit Freunden unterwegs, du lädst auch immer ein. Die sind sehr großzügig hier, aber das tust du auf der Straße. Ja, das Leben findet auf der Straße statt. Und das ist dann eben, dass du sagst, der Abend ist so kurz, so jetzt, ich habe früher gekocht, die Kinder sind beim Sport, kommen, die holen wir noch ab, trinken uns ein Bier, essen 2 Tapas. Das sind 2 Tapas von denen, die kann man auch um 10, 11 Uhr essen.
Das haben wir schon gehört von Anne in Madrid, das hat sie uns auch erzählt. Das fanden wir damals sehr überraschend, weil klar, in Deutschland ist man das so nicht gewohnt, da findet das Leben ja völlig anders statt. Ich persönlich finde das ja ziemlich charmant, ich finde es sogar sehr super, weil wenn meine Freunde nicht zu mir nach Hause kommen, kann ich mein Zuhause immer mehr oder weniger unaufgeräumt lassen. Ich komme nie in den Stress zu sagen, oh, da kommt jemand, ich muss noch schnell heim, ich muss alles sauber machen, alles ordentlich haben. Ich meine, klar, wir haben unsere Sachen trotzdem ordentlich, aber es stand schon immer noch ein Zusatzstress.
Also wir kommen ja gerade aus Cordoba und haben da gelernt, dass die Muslime früher, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber zumindest früher, Gäste empfangen haben, direkt an der Haustür, da ist dann so ein kleiner Raum und da hat man sich mit denen ja, unterhalten, auch was getrunken und so, aber weiter durften sie nicht rein. Ist das vielleicht so ein bisschen noch so ein Einschlag?
Ich denke mir auch, dass gerade hier in Andalusien, das ist noch sehr, ja, eigentlich arabisch orientiert oder maurisch orientiert, wenn wir jetzt hier von Sevilla sprechen, das heißt, also früher bei den Palästen, ihr geht morgen in den Königspalast, in den Real Alcázar, das ist genau das Gleiche. Die Schönheit, die Pracht ist nach innen verlegt, bleibt privat. Man zeigt nicht, was man hat. Ja, das ist geschlossene Fassade und dann öffnen sich ja diese Paläste und diese wunderschönen Patios. Ne, und ich glaube, dass das hier auch damit zu tun hat, noch dieser Einfluss, aber andererseits auch, wenn du bis 8 Uhr gearbeitet hast und dann zu Hause bis um 9 und dann sollst du dir noch Gäste einladen, die lade ich doch lieber auf eine Tapa unten bei meiner nächsten Tapas-Bar ein, oder?
Das macht Sinn, ja, auf jeden Fall. Da hast du kein Geschäft damit, aber man kann sich trotzdem nicht treffen.
Ja, und ne? Es lässt sich auch preislich, lässt es das ja auch zu. Ja. Die Tapas werden nicht immer teurer, das können sich die Bars, die Tapas-Lokale nicht leisten, weil die leben von den Sevillanern, von den Spanien.
Und wo ist dann, sagen wir mal so, der Durchschnittspreis für so Tapas? Was kann man sich da vorstellen?
Ja, mittlerweile. Aber Tapas sind ja nur die kleinen Teller. Ne? Also Du kriegst Fleisch, Fisch, frittiert, Gemüse, aber nur als kleine Ration auf so einem Unterteller oder mittlerweile auch schon größer, aber so 4,50, 5,50 bis 6,50. Da kommst du aber am Abend mit zwei solchen Tapas, bist du eigentlich dann auch gesättigt.
Okay.
Schönes Glas Wein dazu oder die Sevillaner, was man auch nicht vermutet, sind absolute Biertrinker, Cerveza. Ja. Aber du musst erstmal einen Durst löschen.
Das kommt uns sehr entgegen, weil das sehen wir genauso. Erst geht ein gutes Bierchen, um den Durst zu löschen und dann kommt ein leckerer Wein hinterher. Gell?
Genau. Genau. Immer kleine Cervezas, je kleiner, je kühler und dann hintereinander immer wieder neu bestellen.
Ja. Ja,
also keine, wie viele machen, so ein Liter.
Ja, ja, ja. Ja, super, jetzt sind wir ja schon voll eingetaucht in das Leben von Sevilla. Und das wollen wir ja jetzt hier auch tun. Wir haben ja ein paar Tage hier vor uns und wir wollen uns auch in der Stadt bewegen. Und zwar, wenn möglich, so wenig wie möglich zu Fuß, weil es ja unglaublich heiß ist. Also wir haben ja hier auch ein Hotel gewählt, welches ja relativ weit außerhalb vom Zentrum ist, von all diesen Sehenswürdigkeiten. Und wir müssen ja da irgendwie hinkommen. Was schlägst denn du uns jetzt vor? Wie können wir uns da bewegen?
Tja, also dieses so wenig laufen wie möglich. Ich sage immer, Sevilla, ihr habt das Hotel direkt an der Altstadtmauer. Sevilla hatte eine, wie alle Städte, mal eine Stadtmauer. Und die ihr hier noch seht, das ist ja das letzte Teilstück hier im Norden. Das ist noch die alte Stadtmauer aus der Zeit der Mauren, 12. bis 13. Jahrhundert. Ja, dass die hier noch stehen geblieben ist, wir sind jetzt hier im Norden der Stadt. Das war weit weg, genau auf der anderen Seite ist der Fluss im Süden. Das ist die Verkehrsader gewesen, da liegt die Kathedrale, da liegt der Königspalast. Hier im Norden wollte im 19. Jahrhundert keiner hinziehen. Die Städte werden zwecks Stadterweiterung, werden die alten Stadtmauern abgerissen. Hier hat man sie stehen lassen. Das Parlamentsgebäude, was gleich beim Hotel liegt hier, ist das alte Hospital zu den 5 Wundmalen. War übrigens erstes Frauenhospital von einer Mäzenin im 16. Jahrhundert errichtet, aber vor allen Dingen während der ganzen Epidemien, Pestepidemien. Sevilla ist ja hintereinander im 17. Jahrhundert von vielen Pestepidemien befallen worden. War das natürlich so der Bereich nach dem Motto hier, Hospital, der alte Friedhof, den gab es auch schon immer, hier wollte keiner hinziehen. Ne? Also wie gesagt, ihr seid im Norden, das ist noch sehr ursprünglich hier, viele Sevillaner, weniger Tourismus. Aber wie kommt ihr jetzt ins Zentrum? Man muss sich die Stadt erlaufen. Sevilla zählt ja mit zu einem der größten Altstadtzentren Europas. Ne? Venedig, Genua, Sevilla, Rom, Paris natürlich auch. Umgeben von der alten Stadtmauer, 4 Quadratkilometer. Norden, Süden, Osten, Westen. Aber die müsst ihr euch erlaufen. Man weiß dann am Abend, was man getan hat.
Martina, ja.
Quatsch. Aber eigentlich ist es so, weil du findest in der Stadt jetzt in der Innenstadt keine Möglichkeit, außer das Taxi. Da muss man eigentlich generell sagen, wir haben das Taxi, wir haben eine Straßenbahnlinie, die ist aber mehr für Einheimische und dann die U-Bahn. Es gibt eine U-Bahn-Linie, aber auch mehr für die, die eben wohnen, zur Arbeit raus oder rein müssen in die Stadt. Was macht der Tourist? Er kommt an am Flughafen, er kommt am AVE, am Hochgeschwindigkeitszug von Madrid nach Sevilla. Am einfachsten ist immer das Taxi. Das kann man sich noch leisten. Ja, also hier in den 4 Quadratkilometern, wenn du dich bewegen willst, du gehst natürlich jetzt zu Fuß. Das ist eine wunderschöne Stadt zum Erkunden. Aber irgendwann willst du nach Hause und nimmst dir das Taxi, hältst die Hand an, ne, und bist mit unter 10 Euro unterwegs. Ne, im Schnitt 6, 7 Euro zahlt man. Sonst öffentliche Busse, aber die muss man ja auch erstmal studiert haben. Ne? Also als Gast, wenn man hier ein paar Tage nur ist, wenn man es nicht mehr kann, einfach ein Taxi nehmen. Und es gibt die Möglichkeit, kommt man am Flughafen in Sevilla an, da gibt es eben den Shuttlebus, der steht da für, weiß jetzt auch gerade nicht, ich glaube auch unter 10 Euro der Shuttlebus. Und dann gibt es eben den Tarifverplaner mit dem Taxi, da zahlst du zwischen 25 und 30 Euro bis zum Hotel. Also da sagt man dem Taxifahrer nur das Hotel, dann drückt er normalerweise, ne, das Taximetro und dann darf das nicht teurer werden als maximal 30 Euro.
Okay. Ja. Ja, das ist ja schon mal richtig viele praktische Tipps. Man muss dann natürlich ein bisschen im Tagesplan bedenken, ne, die Frage der Temperaturen oder auch, kann ich mittags überhaupt irgendwo, wenn ich das wollen würde, was essen oder sind die ganzen Bars und Restaurants eigentlich zu?
Nee, gar nicht. Ne? Also auf jeden Fall ich sage das den Gästen auch immer, aber die meisten sind, also Sevilla ist eine Stadt im Grunde genommen für 2 Tage. Ne? Also man ist man dann auch 3, aber dann länger muss man schon Ausflüge machen. Ja, aber in den 2 Tagen will man sich ja auch nicht die Siesta ins Bett legen. Ne? Da will man die Stadt erkunden. Und das heißt, wenn man dann morgens früh unterwegs ist, also in den 4 Quadratkilometern historischer Altstadt, da ist alles, was man besichtigt. Und das kann man dann schon zu Fuß erledigen, ne, mit einer guten Pause dazwischen. Das heißt, dass man einfach sagt, am Vormittag besichtigt man den Königspalast, die Kathedrale, man macht eine Pause, isst zum Mittag, setzt sich in eine der vielen Tapas-Bars. Und da ist es auch so, gerade um die historische, um das monumentale Viertel, die ganzen Tapas-Bars sind rund um die Uhr auf. Und wenn sie früher dann irgendwann zwischen 5 und 8 nur ein bisschen kalte Schinken aufgeschnitten, Käse angeboten haben, kannst du mittlerweile zwischen 5 und 8 in diesen Tapas-Bars auch warm zu Abend essen.
Okay.
Ja, das ist ja wichtig, weil der Nordeuropäer, es ist die Abendbrotzeit.
Jo.
Die Restaurants machen natürlich dann zu, ne, zwischen 5 und 8 und dann erst um 8, 8:30 wieder auf.
Naja, 8 ist ja schon recht gesittet und recht früh. Also wir haben das auch schon durchaus öfters in Spanien erlebt, dass wir, ich glaube, um 22 Uhr erst einen Tisch reservieren konnten. Das war dann allerdings schon etwas grenzwertig, ja, ne, weil du natürlich jetzt nicht gewohnt bist, so spät zu essen und dann auch die Pause so lang ist. Aber klar, das kriegt man alles hin. Das klingt ja richtig sehr spannend und auch sehr kommod. Aber vielleicht steigen wir doch gerade mal da ein. Du sagst, diese 4 Quadratkilometer, die wir an Innenstadt sich auch erarbeiten muss. Ich meine, klar, das kennen wir. Ne, du musst eigentlich eine Stadt immer erlaufen, damit du auch was siehst. Klar, also in London, du kannst die Tube wählen, super, aber da siehst du halt nichts. Du kommst natürlich super von der einen an die andere Ecke, ganz schnell, und siehst dann sehr viel. Das ist natürlich auch richtig gut. Aber wenn wir hier, sagen wir mal, diese 4 Quadratkilometer so ein bisschen ablaufen, was sagst du, muss ich unbedingt gesehen haben, wenn ich in Sevilla bin?
Genau. Ja, wenn man sich so einen Stadtplan anschaut, man kriegt ja dann beim Hotel gleich den Stadtplan oder sonst irgendwo, dann seht ihr als allererstes, der Stadtplan von Sevilla ist nicht genordet. Man schaut immer über den Fluss im Süden auf die Stadt. Das ist der Süden. Und die Stadt wird im Süden vom Fluss begrenzt. Ne, und dann hier die Ringstraße.
Okay.
Und im Süden die Verkehrsader, der Fluss. Da muss man dazu sagen, gäbe es den Fluss nicht, gäbe es die Stadt Sevilla nicht. Ja, und dieser Fluss hat ja diesen schwierigen Namen, den kennt man ja auch immer nur aus Kreuzworträtseln. Den Guadalquivir, den Guadalquivir, den großen Fluss. So nannten die Mauren den Fluss, daraus machten die Castellaner den Guadalquivir. Ja, und wenn ich sage, gäbe es den Fluss nicht, gäbe es die Stadt Sevilla nicht, der Fluss hat die Eigenart, er ist schiffbar. Seit der Antike schiffbar gewesen bis heute. Er war schiffbar bis nach Cordoba, da habt ihr ihn auch gesehen.
Ja.
Ja. Genau, und von Sevilla aus fließt er jetzt in den Atlantik, 80 Kilometer später.
Okay, also war das im Prinzip auch eine Hafenstadt? Oder?
Sevilla war die Handelsniederlassung der Phönizier. Also Sevilla hat eine unglaublich alte Geschichte, ja, geht zurück bis auf die Phönizier, die ans westlichste Ende der Welt segelten, ne? Bis zu den zur Meerenge von Gibraltar, da fiel man ja dann runter vom Teller. Da segelte ja keiner raus. Das heißt, von den Phöniziern gegründet, lag Sevilla einmal am Atlantik. Ja, die Phönizier gründen Cadiz als älteste Handelsniederlassung im 9. Jahrhundert und dann Sevilla im 8. Jahrhundert, weil sie natürlich geschützt in einer Bucht lag. Die 80 Kilometer heute ist Marschland. Nicht? Das ist Feuchtgebiet, da ist der Nationalpark Doñana, der Fluss versandet. Die 80 Kilometer heute, ne? Ja, und dann, was weiß ich, die Römer, Wein, Weizen, Oliven in Amphoren. Aber ganz wichtig, und das macht ja die Stadt so spannend. Ich damals, vor 30 Jahren, hatte auch keine Ahnung davon. Sie ist alt. Aber die ganze maurische Geschichte und daneben die Entdeckungsgeschichte. Kolumbus startet von Sevillas Hafen und überquert 4-mal den Atlantik. Magellan startet seine Weltumsegelung 1519 von Sevillas Hafen. Nicht? Die Stadt erhält das Handelsmonopol auf die neue Welt, hält das fast 120, 150 Jahre. Das ist spannend. Ja? Und deswegen, der Fluss, der Königspalast, der Real Alcázar, eben eigentlich, wenn die Gäste reingehen, sagen, es sei ein maurischer Palast. Sieht aus wie die Alhambra, wird aber kopiert von einem christlichen König, der im 14. Jahrhundert, als Sevilla schon sehr lange christlich war, gesagt hat, ich komme aus Toledo, die Hauptstadt der Christen, sehe dieses ehemalige Al-Andalus. Der war geflasht von der Schönheit der Alhambra, die gerade fertiggestellt wird von seinem Kollegen und Freund Mohammed dem V. Da war ja Granada noch ein ganzes Jahrhundert maurisch, ne, von den Nasriden. Und der holt sich die Handwerker aus Granada und baut seinen Palast hier in Sevilla, dekoriert ihn mit den Formelementen der Mauren. Also wunderschön, ein christlicher Palast, dekoriert mit Stuck, mit Fliesen, mit geschnitzten Holzdecken. Einfach ein einziger Traum, das würde man in Sevilla anschauen. Gegenüber gleich die Kathedrale. Es liegt alles ganz nah beieinander. Die sitzt auf den Fundamenten der alten Moschee. Ja, vielleicht waren die Gäste in Córdoba, da haben sie die Moschee, ihr kommt aus Córdoba, die Mezquita-Kathedrale betrachtet.
Ja, sehr beeindruckend.
Beeindruckend. Ja, da haben die 3 Jahrhunderte dran gebaut, die Kalifen. Ja, und was dann hier entsteht, wir sehen von der Moschee gar nichts mehr. Da sitzt heute die Kathedrale drauf. Ja, man hat von der Moschee noch das heutige Symbol der Stadt, die Giralda, das einstige Minarett. Heute der Glockenturm der Kathedrale. Die Größe der Kathedrale überbaut die alte Moschee. Die Kathedrale gilt als drittgrößtes christliches Gebäude, nicht? Also die Kathedrale nach dem Petersdom im Vatikan und der St. Paul's Cathedral in London. Die überbaute Fläche, damit die drittgrößte christliche Kirche.
Die anderen zwei haben wir schon gesehen, Tina, ne?
Ja.
Da waren wir drin. Da bin ich echt gespannt. Das ist ja spannend. Also vielleicht mal kurz so dazwischen gefragt oder gesagt. Also in Córdoba haben die Christen ja inmitten dieser Moschee so eine Kirche reingebaut, wo ich mich schon gefragt habe, wieso haben die das nicht einfach irgendwo anders daneben hingestellt, ja? Aber wahrscheinlich hat das einfach auch so einen besonderen Kraftplatz, also das haben wir schon auch gespürt, dass einfach diese Thematik da ist. Aber hier dann komplett überbauen und komplett verschwinden lassen?
Ja, ihr müsst euch mal vorstellen, ihr wart ja in Córdoba und dann wird über die Zeit des Kalifats gesprochen. Das sind, ich sage immer, das waren die Araber, die aus der Wüste kommen, da sprechen wir von Syrien, Damaskus, ne? Und die bauen über 3 Jahrhunderte, weil Córdoba wird die Hauptstadt eines Kalifats. So. Hier in Sevilla haben wir keinen arabischen Einfluss. Also nichts aus Syrien, Damaskus, Bagdad, Irak. Ja, da muss man tief graben. Der Real Alcázar geht zurück aufs 11. Jahrhundert. Die Außenmauern, Alcázar bedeutet, ja, ist christianisiert, bedeutet aber der befestigte Palast in der Stadt. Die Außenmauern, Quadersteinmauern, noch aus dem 11. Jahrhundert arabisch. Aber das, was dann später gebaut wird, wird von den Mauren-Berbern errichtet. Ja, wir haben nur maurischen Einfluss in Sevilla. Das heißt, als hier der letzte Kalif stirbt und die Christen immer näher rücken, nicht? Das Kalifat zerfällt, Dekadenz ist ein wichtiger Grund, Thronstreitigkeiten. Ja, da brauchen diese letzten Sultane Hilfe. Und hier ein Al-Mutamid, wie er hieß, der holt sich Hilfe aus Nordafrika, er ruft die Mauren. Und die heißen Al-Moraviden, Al-Mohaden, muss man sich merken hier. Das war ein doktrinärer Berberstamm, der hilft dem Sultan, sich gegen die Christen zu verteidigen, verbannt ihn dann selbst zurück nach Marrakesch, wo er nicht hin wollte, und da stirbt er auch. Ja? Okay. Und diese glaubensfanatischen Almohaden, heute könnte man die als Fundamentalisten bezeichnen, die machen jetzt Sevilla zur Hauptstadt und nennen die Stadt Isbilia, Sevilla. Gründen die Freitagsmoschee, die Hauptmoschee, von der man nichts mehr hat, außer den Glockenturm, die Giralda, und das ist der Gebetshof. Ja? Und geben Córdoba auf. Überlegt mal, im 12. Jahrhundert, da stand Córdoba mit einer Mezquita. Moschee, die war schöner, größer, geht ja gar nicht. Aber die wollen mit diesem dekadenten Kalifat nichts mehr zu tun haben und machen dann Sevilla zur Hauptstadt. Und Córdoba, ich weiß nicht, ob es erzählt wurde, ja, fällt in einen Dornröschenschlaf, aus dem diese Stadt nie wieder aufwacht. Dabei hatte Córdoba eine Einwohnerzahl von 500.000 Einwohner und war nur vergleichbar mit Bagdad im Süden oder dem späteren Konstantinopel Byzanz. Und man gibt das von einfach auf als Maure. Almohaden, wir machen jetzt Sevilla. Ne, und diese Almohaden sind dann die letzte maurische Dynastie. Dann kommen die Christen 1248, vertreiben die Ungläubigen und die Stadt wird christlich.
Boah, das macht so unglaublich Spaß, dir zuzuhören. Ja. Wie lebendig du das erzählst und wie schön Geschichte sein kann. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, es gerade genauso ging wie mir. Ich könnte dir noch Stunden zuhören, aber wir wollen gerne jetzt an diesem Punkt mal für diese erste Podcast-Episode einen Punkt setzen. Wenn du, lieber Hörer und liebe Hörerin, aber noch mehr erfahren möchtest, dann solltest du unbedingt in die nächste Folge einschalten, weil da geht's nämlich weiter über Sevilla. Aber wenn du auch gar nicht mehr warten möchtest bis dahin und vielleicht schon ein Ticket für Sevilla gebucht hast und die Stadtführerin buchen willst, dann findest du sie auf
www.simoneheller.com.
Genau, da kannst du die reizende Simone mit all ihrem Wissen buchen und das alles ja, leibhaftig erleben, was wir hier gerade im Gespräch erlebt haben. Genau, also an dieser Stelle erstmal tschüss, eine schöne Woche für dich, wie immer, lass es dir gut gehen und bis nächste Woche und ich hoffe, oder wir hoffen, du schaltest wieder ein. Ciao.
Ciao.
Tschüss. Adios.
Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpass keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
Deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.